Ich war am Freitag nicht da, aber ich glaube, das, was ich bekommen habe, das trifft sich ganz gut mit zurück zu den Basics, hin zu ganz, ganz Einfachem. Ich wusste irgendwie ziemlich lange jetzt nicht, was für heute dran ist, was Gott vorbereitet hat. Und dann irgendwie gestern Abend noch war ich daheim, war wegen am Lesen, gucken. Dann irgendwie so, ach komm, geh doch mal spazieren. Und so, okay, bin ich spazieren gegangen, Runde wurde irgendwie ein bisschen größer, keine Ahnung, 3 Stunden oder sowas war ich bestimmt unterwegs. Doch die Gegend gelaufen und so. Und ja, so die ganzen Gedanken vom Alltag sind mehr und mehr leiser geworden. Und dann stand ein Vers mir eigentlich dann so ein Rest vom Spaziergang dauernd so vor Augen. Sehr ein bekannter Vers, sehr, sehr ein einfacher Vers. Und ich habe aber über den Vers nachgedacht und habe gemerkt, wie in den so einfachen, simplen Wahrheiten vom Evangelium so ein tiefer Friede drin steckt, so eine große Kraft drin steckt, die unser Leben verändern will. So oft suchen wir nach irgendwie jetzt noch der Lösung, noch dem Feinschliff und dem noch hier ein bisschen und dem noch ein bisschen mehr Wissen und so. Aber ich glaube, die ganz simplen Basics vom Evangelium, das ist das, was viel mehr an unserem Leben verändert, als jetzt noch das letzte i-Tüpfchen zu finden von irgendeiner Lehre hier und da und der eine auf YouTube behauptet dies und der andere jenes und wir machen uns da ganz verrückt nach, was ist jetzt genau hier in dem Detail die Wahrheit? Und im Leben hat es keinerlei Auswirkungen oft. Also ich war nicht so begeistert erst von dem Vers und der Idee, da draus eine Predigt zu machen. Ich habe gedacht, das geht doch nicht. Das ist doch viel zu wenig. Und irgendwo hat Gott mir gesagt, schau mal, das hat was mit Demut zu tun. Dir Zeit zu lassen, dass einfache Wahrheit an deinem Herz arbeiten darf und einfache Wahrheit zu dir sprechen darf, wo du nicht wegwischst und drüber weggehst. Nee, ich bin jetzt schon fortgeschritten, ich beschäftige mich jetzt mal mit was Richtigem. So, nee, das Richtige, das ist das Simpelste vom Evangelium, das ein kleines Kind verstehen kann. Ich will den Vers mal vorlesen, der ist im Johannes 1, Vers 12. Doch allen, die ihn aufnahmen, die seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Der Vers, und ich glaube, das reicht für den Morgen für uns heute. Und ja, ich werde versuchen, nicht zu viel zu reden. Ihr sollt auch ein bisschen Zeit haben, selber darüber nachzudenken und einfach die simplen, einfachen Worte an euer Herz ranzulassen und zu gucken, was Gott euch dadurch sagen will. Ich habe jetzt einfach ein bisschen aus dem Vers einzelne Begriffe rausgesucht und wir können die uns so ein Stück nach und nach anschauen und gucken, was es für so ein Gesamtbild in unserem Herz drin macht. Und zwar angefangen mal mit Gott. Gott wird uns in vielen Facetten beschrieben. Ich habe nur mal ein paar rausgesucht hier. Gott, der Ewige. Kein Anfang, kein Ende. Schwer zu begreifen für uns. Aber genau das ist ja der Punkt, dass er alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Kein Anfang und kein Ende. Der Heilige. Abgesondert, rein, anders. Abgetrennt von allem Vergänglichen, von allem Unreinen, von jedem Schmutz. Der Allmächtige, der dem kein Ding unmöglich ist. Das sind Eigenschaften von Gott, so für sich, wie er lebt, wie er ist, für sich aus gesehen. Und gleichzeitig gibt es Eigenschaften von Gott, die eine Verbindung haben hier zu der vergänglichen Welt, zu dem Materiellen, zu dem Anfassbaren. Gott, der Schöpfer. Gott, dein Schöpfer. Er hat dich erschaffen, hat dich gemacht mit jedem Detail von dir. Gott, der Erhalter. Er hat dafür sorgt, dass du überhaupt jetzt noch am Leben bist. Er hat dich nicht nur damals geschaffen, sondern er begleitet dich seither. Schenkt dir jeden einzelnen Atemzug. Sorgt dafür, dass du jetzt noch hier sein kannst. Gott, der sucht, der ruft schon wie im Paradies, Mensch, wo bist du? Der auf der Suche ist nach dir, nach deinem Herz. Der Ausschau hält, wo du gerade stehst, wo du bist. Was du denkst. Der jedes Detail über dich weiß. In der Bibel heißt es, er kennt die Anzahl von unseren Haaren. Und ich glaube nicht, dass die Anzahl von Haaren spezifisch so wichtig ist, aber es ist ein Beispiel. Wenn er selbst die Anzahl von deinen Haaren kennt, weiß auch alles andere über dich. Er kennt dich wie niemand sonst, viel besser als du dich selber. Gott, der da versorgt. Nimm dir einfach einen Moment und führ dir das wirklich vor die Augen von deinem Herzen und red mit Gott darüber, sag, okay Gott, wer bist du eigentlich? Wie sehe ich dich? Ich will dich sehen, wenn du vielleicht keine Ahnung hast, wer er überhaupt ist. Vielleicht ist es schwierig für dich, so zur Ruhe zu kommen. Aber perfekt, dann haben wir ja schon den ersten Punkt, wo du dran arbeiten darfst. Du brauchst es. In deinem Herz muss Ordnung sein, damit du zur Ruhe kommen kannst. Sonst wird es sehr, sehr schwierig, dass du Gott begegnest. Wenn dein Inneres voller Chaos ist, voller Durcheinander, wie willst du dann Gott sehen? Und Gott will dich dabei unterstützen. Er sagt doch selber, werft eure Sorgen auf mich, weil ich sorge für euch. Genau das ist der Punkt. Manche machen das, sich so einen Zwang draus aus Gebet oder irgend sowas, denken so, ich bin so abgelenkt beim Gebet. Ja, dann bezieh doch die Dinge mit ein, die dich ablenken. Dann bet doch und sag so, oh Gott, und du weißt doch, ich muss nächste Woche noch die und die schwierige Sache auf der Arbeit erledigen, ich muss dies und jenes, du beziehst mit ins Gebet ein. Gott ist doch da, ist doch dein Freund. Und plötzlich kannst du gar nicht mehr abgelenkt werden vom Gebet, sondern du wirst einfach ehrlich vor Gott und du bedingst ihm die Sachen, die gerade hochkommen und dann, okay, ist bei Gott abgegeben und dann geht es vielleicht wieder weiter an dem, wo du mal dran warst, über das du eigentlich mal dir vorgenommen hast zu beten oder vielleicht doch nicht, vielleicht führt es woanders hin, aber du wirst einfach ehrlich vor Gott. Der Friede vor Gott, das ist sowas Wichtiges, so den immer wieder zu finden, den nicht zu verlieren und zum Alltag uns Zeiten zu schaffen, wo wir wirklich den erleben können. Und ich glaube, und Gott kann das auch schaffen, mitten im Chaos, mitten in dem, das turbulent ist drum, dass ein Friede und dass die Beziehung mit Gott und die Verbindung dich begleiten darf, dass du wahrnehmen kannst, obwohl um dich alles drum chaotisch aussieht. Psalmen sind da ein gutes Beispiel dafür, wie da die schreiben, beschreiben, was für üblen Situationen sie stecken und danach beschreiben sie, und genau aus der Situation raus können sie ihren Blick zu Gott richten und da werden plötzlich die Situationen sortiert. Und da plötzlich kommt Frieden rein, obwohl sie an der Situation außenrum gar nichts geändert hat. Gott. Gott ist der, der so eine tiefe Beziehung mit dir leben will. Ich will zum nächsten Wort weitergehen. Und zwar Recht. Ihnen gab er das Recht. Und schau mal, der Gott, den wir uns eben angeschaut haben, der Ewige, der die ganze Welt geschaffen hat, der über allem steht, räumt dir ein Recht ein. Ein legales Recht. Guck doch mal, wie wir selbst mit unserer Regierung, die so ihre fragwürdigen Seiten hat, wo wir trotzdem auf die Rechte irgendwo vertrauen, die sie uns geben. Okay, ein Recht auf Kindergeld. Okay, dann ein Kind bekommen. Okay, jetzt stellen wir einen Antrag und wir vertrauen darauf, dass auch wir dem Recht, das uns eingeräumt wird, dem stattgegeben wird und wir das tatsächlich bekommen. Wir haben das Recht. Oder wir fahren eine Kreuzung hin, wir wissen, wir haben das Recht, dass wir hier Vorfahrt haben. Okay, dann versuchen wir auch zu fahren und hoffen, dass sich die anderen dran halten. Ein Recht, ein legaler Anspruch, der dir versprochen ist, es gehört dir. Es ist dir gegeben. Du hast ein Recht drauf. Es ist nicht nur, wenn du Glück hast, vielleicht klappt, sondern es ist dir zugesichert. Und nicht von irgendjemand, sondern von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der über allem drüber steht. Er hat dir das Recht gegeben. Nicht irgendwas, sondern legalen Anspruch. Und wir hatten es auch in den Bibelstellen, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber früher, da wurden so Dokumente wichtige, die wurden versiegelt, da wurde so ein Wachssiegel drauf gedrückt und damit war bestätigt, dass es echt ist. Und genau das ist mit dem Heiligen Geist. Der ist gegeben als ein Siegel, um das Recht, das Gott uns gegeben hat, zu besiegeln, dass da nichts verändert wird dran. Und damit wird der Heiligen Geist in dein Leben reingesetzt und das Zeugnis gegeben. Hey, das Recht ist wirklich da, das ist bestätigt von Gott. Siehst du das wirklich als ein Recht an, das, was Gott dir zugesprochen hat? Oder ist es immer noch so ein bisschen ein Ding, naja, hoffst halt irgendwie, dass es halt vielleicht hoffentlich stimmt und naja, dass er sich hoffentlich nicht seine Meinung ändert und dich plötzlich doch wieder raustritt und sich verabschiedet von dir? Oder siehst du es als ein Recht, wo du weißt, so der nie sein Wort ändert, der hat mir das Recht gegeben, der hat es bestätigt. Ist es so fest in deinem Herzen drin, was Gott dir geschenkt hat? Oder ist es nur so wachsweich und so? Ich weiß ja nicht. Das ist wichtig. Das muss fest in deinem Herz eingeprägt sein. Dass es ein Recht ist von dem Ewigen, das dir nie weggenommen werden wird. Wie es heißt im Bibelstein, nichts wird uns trennen von seiner Liebe, die einmal zugesagt und sie bleibt. Sie bleibt bei dir. Ich will weitergehen zu dem Wort Kind, das in dem Vers vorkommt. Kind. Stell dir ein Kind vor mit seinen Eigenschaften, wie ein Kind ist. Das Unbekümmerte. Schau mal, wie leicht sich Kinder tun, Geschenke anzunehmen. Kinder diskutieren in der Regel nicht darum, ja, wie wirklich jetzt? Und das echt, das kriege ich jetzt geschenkt, sondern ich sage, wow, cool, die nehmen es. Das Unbekümmerte, das Vertrauen, das Wissen, dass Papa der Stärkste und der Größte ist. Und wenn es hart auf hart kommt, wird er sich um die Dinge kümmern, um die er sich kümmern muss. Das wissen Kinder in der Regel. Irgendwann kommen wir bei unseren irdischen Vätern meistens an den Punkt, wo wir merken, ah, seine Kraft hat auch seine Grenzen. Aber Gott ist der Allmächtige, der sich uns als Vater vorstellt. Und seine Kraft hat keine Grenzen, kein Ende. Seine Güte hört nie auf. Und in dem ihm seiner Güte darfst du als Kind leben. Deswegen heißt es hier Kind, Kinder Gottes. Da liegt sehr viel Bedeutung drin. Das ist auch die einzige, Jesus sagt es, wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, der kann nicht reinkommen. Genau das Kindliche, das dir schenken lassen, brauchst du. Das ist der einzige Weg. Schau mal in dein Herz rein, guck mal, wie kindlich du zu Gott kommen kannst. Wie viel ist davon kindlich und du kannst einfach sein und Gott begegnen. Und wie viel davon ist so der Erwachsene, der Kritische, der alles hinterfragt und nirgends zur Ruhe kommen kann. Ich will weitergehen zu allen, die ihn aufnahmen. Die ihn aufnahmen. Jemand klopft an einer Tür. Du machst die Tür auf, nimmst ihn auf. Er kommt rein zu dir. Da hast du irgendwie gar nicht so viel getan. Du hast die Tür aufgemacht. Wenig Grund für Stolz, irgendwas geleistet zu haben. Irgendjemand, den du sehr schätzt, den du sehr hochachtest, vielleicht irgendein dein Lieblingsmusiker oder vielleicht irgendein Politiker, den du sehr achtest und schätzt oder auch, zu wem auch immer du aufschaust, wenn der plötzlich an deiner Tür klingelt und zu Besuch kommen will, dann wirst du danach nicht kommen und stolz sein und sagen, ja, ich hab's geschafft, der war bei mir zu Besuch. Sonst wirst du dich freuen, wow, der stand einfach plötzlich vor meiner Tür. Was hat das denn mit dir zu tun, wenn dich jemand überraschend besucht? Er war plötzlich da. Es hat nichts mit dir zu tun, dem, was du. Ja, du hast die Tür aufgemacht, aber darauf brauchst du nicht stolz sein. Also, ich meine, das ist irgendwie das Mindeste, wenn jemand von so einem Kaliber an deiner Tür klopft, dass du aufmachst. Alles andere wäre doch irgendwie komisch. Machst nur die Tür auf. Mehr ist es nicht, die in Aufnahmen. Und dann wird es weiter erklärt, das Aufnehmen, die an seinen Namen, sein Name. Das ist ein bisschen spezifischer, dass die an seinen Namen glaubten. Und wie heißt er denn? Ich würde es mal. Es gibt viele Namen für ihn, aber ich würde es mal so quasi drei, die oft auch zusammen verwendet werden, würde ich mal nehmen. Herr Jesus Christus. Der Herr, der göttliche Aspekt von Jesus. Er war nie weniger als Gott. Er ist Gottes Sohn. Er ist der wert ist, angebetet zu werden. Er, wo er auf der Erde war, hat er nie jemandem gewährt, ihn anzubeten. Menschen sind vor ihm niedergefallen, weil sie gemerkt haben, wer er ist, dass er Herr ist. Und hat niemandem gewehrt und gesagt, tu das nicht. Weil er wusste, er ist Gott. Jesus. Der Name bedeutet, Gott rettet. Das ist der Name, den er bekommen hat, wo er Mensch geworden ist, wo er geboren worden ist. Jesus. Die Rettung Gottes. Die Gott geschickt hat in Form von einem Menschen. Total Mensch, gleichzeitig Gott. Das ist er, das ist Jesus. Und Christus, Messias, der von Gott Gesalbte, das von Gott geschickte Opferlamm, der gestorben ist, wieder auferstanden ist, der den Gott dazu bestimmt hat, dazu geschickt hat. Und genau an den soll sich dein Glaube richten, der hier beschrieben ist. Er, der Gott ist, er, der Mensch geworden ist und er, der von Gott gesandte Retter für dich ist, der an deiner Stelle deine Schuld getragen hat und der auferstanden ist. Genau an den sollst du dein Glauben richten. Hier sind wir beim nächsten, Glaube. Vertrauen. Manchmal ist es schwierig zu verstehen, was man eigentlich überhaupt glaubt. Ja, auf was vertraue ich eigentlich? Und irgendwann bin ich aber zu einer relativ einfachen Definition davon gekommen. Und zwar, das zeigt sich im Handeln. Das, auf das ich entsprechend handle. Also wenn ich glaube, dass der Boden stabil ist, aber ich würde ihn nie betreten, hat es mit dem Glauben über die Stabilität von dem Boden vielleicht nicht so eine besondere Tiefe an sich. So. Das ist vielleicht eine Theorie, es könnte vielleicht, aber ich würde es nicht probieren. Oder ein zugefrorener See, ja, doch, ich glaube, der hält. Nein, du hoffst vielleicht, er hält, aber probieren wirst du es niemals. Glaube ist das, wo ich meinen Fuß drauf setze, wo ich drauf gehe. So wie Petrus, der geglaubt hat, auf dem Wasser gehen zu können, als Jesus ihn zu sich ruft. Und er ist im Glauben, ist er Schritte gegangen drauf. Wo er den Glauben losgelassen hat, ist er versunken. Das ist genau das, das dein Leben zeigt, das, was du denkst, das, was du Gefühl ist in meinem Augen Hinweis drauf, wo du dein Vertrauen drauf setzt, was du glaubst. Angst ist ein Hinweis, wo noch Glauben fehlt, wo Vertrauen fehlt. Und so darf sich das mehr und mehr ausbreiten, wirklich einen Glaube an genau den, an Jesus. Ein tiefes Vertrauen, wo du sagst, ich setze mein ganzes Leben auf ihn. Und genau das wird sich widerspiegeln in deinen Gedanken, in deinem Handeln, in deinem Leben. Und so wird sich der Glaube wird sich mehr und mehr in deinem Leben ausbreiten. Da startet der Glaube an Jesus als einen Retter, wo ich merke, okay, ganz um vor Gott gerecht zu sein, vor ihm zu stehen, reicht es nicht. Ich brauche einen Retter, ich brauche jemanden, der das Problem von meiner Schuld klärt. Ich brauche neues Leben. Dann kommst du zu ihm ans Kreuz und bekommst das neue Leben. Das ist der erste Schritt im Glauben, aber lang nicht der letzte. Und nach darf sich Vertrauen durch dein Leben durchziehen und dich darf sich Vertrauen ausbreiten. Nehmen wir uns nochmal ein bisschen eine Zeit und schauen einfach in unser Herz rein und fragen, oh Gott, mal, Gott, wo sitzt eigentlich wirklich mein Vertrauen drauf, mein tiefstes Vertrauen? Auf was vertraue ich? Auf was setze ich meine Hoffnung? Ich will weitermachen mit der Passage. Die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Er hat es gegeben. Ein Geschenk von Gott, einfach von ihm gegeben an dich. Und daraus kommen die Fragen so für dich persönlich. Was ist deine Leistung daran? Was hast du dazu beigetragen? Wie hast du dir deinen Platz verdient als Kind von Gott? Was berechtigt dich dazu, da zu stehen? Was hast du selber Gott gebracht, damit es irgendwie ein Deal wird? Sag auch mal so. Vielleicht schon ungleich, er hat schon mehr gegeben, ich weiß, aber ich habe da auch meinen Teil gebracht und so, mich auch gut angestrengt und so, und ich habe schon was dafür getan und okay, was denn da schon ein bisschen, also ich habe zumindest mal gemacht, was ich kann, und da kann jetzt Gott schon mal ein bisschen zufrieden sein mit mir, also ich habe ganz gut da was geleistet dazu. Ja, aber so sieht es so öfter mal in unserem Herz dann aus. Ich glaube, andersrum manchmal von der anderen Seite her, ist leichter zu verstehen. Wenn ich es so ausdrücke, dann denkt man vielleicht schnell so, nein, ich doch nicht, so würde ich nie denken. Okay, aber dann kann man es ja mal umdrehen. Wenn es gerade mal nicht so läuft in deinem Leben, wenn du gerade mal total irgendwie verkackst und versagst, das, was dir du am wenigsten magst, wie arg drückt dich das denn nieder? Wie arg zieh dir das den Boden unter den Füßen weg, dass du es mal wieder nicht geschafft hast, was du auch immer du schaffen wolltest. Dass du jetzt Gott total enttäuscht hast und kommen solche Sachen hoch. Schau mal, wenn du sowas in deinem Leben erlebst, dass du denkst, du bist jetzt total enttäuscht von dir und ärgerst dich jetzt über dich selber und Mann, du hast es wieder nicht geschafft und so. Ja, genau, weil du denkst, du hast da was, wo du vor Gott stolz sein könntest irgendwie und da vertraust du drauf. Statt auf das, was er dir schenkt. Und deswegen zieht es dir totalen Boden unter den Füßen weg, wenn es mal doch wieder nicht geklappt hat. Und deine guten Vorsätze irgendwie gar nicht so lang gehalten haben. Und das gibt so einen Spiegel, da drin zu sehen, okay, ja, wenn es weg ist und mir fehlt was, von dem, was ich leisten kann, von dem, was ich tun kann, okay, dann habe ich ja vorher wohl mein Vertrauen darauf gesetzt, dass das, was ich tun, leisten kann, was auch immer das ist, wo ich glaube, dass ich kann, dass das schon was ausmacht vor Gott und mich ein bisschen in eine bessere Position rückt. Wer bist du noch vor Gott, wenn du gar nichts bringen kannst? Einfach nur noch das nackte Du, ohne irgendwas in der Hand vor Gott steht. Was bleibt denn noch übrig? Hoffentlich in wünschenswerterweise genau das Gleiche, wie wenn es super läuft und du einen super Dienst hast und dich um Dinge kümmerst und machst. Und hoffentlich bleibt genau das Gleiche, das du vor Gott hast. Und zwar vor Gott hast du nur das, was er dir geschenkt hat. Und wenn sich das dann in deinem Leben auswirkt, die Liebe, die Gott dir schenkt, sich verbreitet, du freundlich und geduldig mit deinen unfassbar nervigen Teenager-Kindern sein kannst und so weiter, wo sich auch immer die Liebe von Gott auswirken will und darf, dann ist es ja nichts, wo du jetzt vor Gott stolz sein kannst. Er hat es dir doch gegeben, es ist nur durch dich durchgeflossen. Wenn ich unter der Dusche stehe und es läuft von mir Wasser runter, dann bin ich doch jetzt nicht deswegen Wasserspender geworden. Sondern ich stehe halt unter der Dusche. Es läuft halt über mich drüber. Nur weil es da jetzt von meinen Fingerspitzen ein bisschen runtertropft, hat es auch nichts mit mir was zu tun. Du bist beschenkt. Da, wenn du zu Gott kommst, bist du ein beschenkter Mensch. Du hast ein Recht geschenkt bekommen, Kind Gottes zu sein. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Du hast einen Partner drin, definitiv. Es gibt für dich was zu tun. Absolut. Und das beschreibt der Vers ja auch. Schau mal, du setzt dein Vertrauen auf was, das schon passiert ist. Das schon alles geregelt ist, das Gott schon gemacht hat. Du legst dich einfach in ein gemachtes Bett, das Gott für dich vorbereitet hat. Du gibst dein Okay dazu. Du sagst, okay, wenn du mich so beschenken willst, ich nehme es an. Da gibt es nichts mehr zu tun für dich. Das ist ein Geschenk, das Gott für dich vorbereitet hat. Ein Geschenk, das, für das Jesus gekämpft hat am Kreuz für dich, um es dir schenken zu können. Das neue Leben, die Wiedergeburt, das Neugeboren zu sein als ein Kind Gottes. Und die Bibel beschreibt auch, wann das denn passiert ist. An der Stelle heißt es, als wir noch Sünder waren, wo wir noch total ohne jeden Blick auf Gott gelebt haben, da ist Jesus gestorben für uns. Nicht da, wo wir uns schon mal zum gewissen Ding hochgearbeitet haben, schon mal ein bisschen gezeigt haben, dass wir es wirklich ernst meinen und wollen und dann, okay, ja, dann machen wir ein bisschen was. Nee, Gott hat gesagt, als noch gar nichts von euch zu holen, als ihr noch Feinde wart, heißt es an einer anderen Stelle, wo noch total dagegen war, nee, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben, ich will mein eigener Gott sein, ich will mein eigenes Ding machen, mich interessiert nichts davon. Genau da hat Jesus sein Leben losgelassen, gesagt, ich lasse es los und es steht bereit und es steht da für jeden, der es annehmen will. Auch für dich. Gott hat es gemacht, weil es ihm gefiel. So hat es an manchen Stellen beschrieben. Weil Gott gesagt hat, das ist der Weg, den ich wähle, um dein Herz zu suchen. Genau deswegen ging Gott den Weg. Und genau deswegen hat Gott es vorbereitet, wie er es getan hat, zu den Bedingungen, die er setzt. Und genau zu den Bedingungen, wo deine Leistung nichts zählt. Du kannst dir deine eigene Realität basteln, in der deine eigene Leistung zählt, in der deine eigene Leistung was bewirkt, in der du stolz sein kannst, in der du tun kannst, was auch immer du willst, in der du dein eigener Gott sein kannst. Das kannst du machen. Gott hat dir den freien Willen gegeben. Du darfst. Gott hat es dir erlaubt. Aber Gott ratet dir stark davon ab. Weil nur Wahrheit macht frei. Das Vertrauen, der Glaube an Jesus ist im Endeffekt nur ein Übereinstimmen mit Wahrheit. Schau mal, er hat sein Leben doch schon gegeben. Und du fängst an, mit der Realität übereinzustimmen. Sagst, okay, und ich nehme es für mich an, dass er für meine Sünde bezahlt hat. Und dann wird es wirksam für dich. Getan ist es schon. Du nimmst nur noch an, sagst, okay. Ich mache da Platz in meinem Herz für die neue Realität. Du stimmst einfach mit einer Wahrheit, die unabhängig von dir existiert, überein. Und weil du das tust, verändert sich auch was in deinem Leben drin. Und plötzlich warst du zu einem Kind von Gott. Vielleicht war es für dich heute sehr langweilig. Das kann ich mir vorstellen, das könnte sein. Und du sagst, ah nee, das weiß ich ja schon. Und so, und naja, wann ist es endlich vorbei? Aber gut, wenn das so war, weil dann hast du jetzt gemerkt, du lebst ja total in einem Tunnel drin und in einer, Wenn du dich an so einer Wahrheit nicht mehr freuen kannst, wenn du vielleicht sagst, okay, ich weiß, ja, ich weiß es, aber du kannst dich zumindest noch freuen dran aus tiefstem Herzen, dann sieht es gut aus. Aber wenn du dich daran nicht mal freuen kannst, dass in deinem Herz nichts macht, und so, ja, ich weiß, ich weiß. Und es bewegt nichts in deinem Herz dran. Oh, dann geh und such Gott und such die Gemeinschaft mit ihm. Lass dir nochmal erklären, wie herrlich das ist, dass du ein Kind von Gott sein darfst. Das ist die beste und großartigste Realität, die jemals die Erde hier berührt hat. Dass du einen Weg bekommen hast, ein Kind Gottes zu werden. Wenn das in deinem Herz nichts mehr auslöst und dich da nicht mehr freuen kannst drüber, du bist schon sehr, sehr an einem traurigen Platz in deinem Leben angekommen. Da wird es dringend Zeit, um umzukehren und zurückzukommen, eine Beziehung mit Gott. Und dann wirst du dich über so kleine und einfache Realitäten und Wahrheiten von seinem Evangelium, wirst du dich aus tiefstem Herzen freuen können. Und ich sage das nicht als Vorwurf, ich kenne das aus meinem eigenen Leben drin, dass ich vor mich hinlebe und solche herrlichen Aussagen irgendwie gar nicht so richtig was in mir drin bewegen. Auch ich brauche meine Zeit, wo ich mir das wieder vor Augen führe. Für mich war der Spaziergang super gestern. Einfach durch die Gegend laufen in der Dunkelheit und einfach über die einfachen Wahrheiten nachdenken. Und mehr habe ich gemerkt, wie in meinem Herzen eine Freude zunimmt, wo ich merke, so, ja, genau das ist das, wo Gott mich abgeholt hat, am Punkt, wo ich bei Null stand, wo ich nichts zu bringen habe, hat er mich genommen und gesagt, hey, wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Und ich stehe in einem viel besseren Platz als damals mittlerweile. Aber kein Grund für Stolz, es ist ein Geschenk von Gott. Vater, das wünsche ich mir von mich selber, von mein eigenes Herz, dass wirklich die Wahrheit von dir, die Güte von dir, dass die mich begeistert, dass die zu dem antreibenden Ding wird in meinem Leben drin, das mich bewegt. Ich wünsche mir, dass ich will, dass deine Liebe wirklich Platz hat, auch mein Herz durchzufließen und ich mich wie ein Kind freuen kann an der Wahrheit von dir, an dem Neuen, das du in mir drin geschaffen hast, in dem Ewigen, das in mir drin jetzt schon lebt. Darüber, dass ich ein Kind bin von dir, dass mir ein Erbe bevorsteht, dass mir eine Ewigkeit bevorsteht, die du für mich vorbereitet hast. Und Vater, das gilt für jeden Einzelnen hier. Du hast für jeden Einzelnen eine herrliche Zukunft vorbereitet. Du hast für jeden Einzelnen hier drin eine Lösung geschaffen, für jede einzelne Schuld, für jede einzelne Sünde im Leben drin. Es ist alles da, es ist alles vorbereitet. Und Gott, ich wünsche mir, dass unsere Herzen offen werden, bewegt werden, das wirklich anzunehmen. Dass unsere Herzen voller und voller werden mit einem tiefen Vertrauen drauf, dass du alles bist. Vater, ich wünsche mir, dass jeder Mangel, den wir in unserem Leben drin erleben, in unseren Herzen erleben, dass der verschwindet und statt dem eine Fülle Platz macht. Und ein Überfließen, genau, dass es ein Leben wird, das überfließt, das, was du versprochen hast, da werden wir auf dich vertrauen. Da werden wir an dich glauben, dass uns selber Ströme fließen, die uns satt machen, Menschen um uns herum. Gott, du willst, dass wir im Überfluss leben. Nicht irgendwie armselig, sondern in Überfluss. Vater, du kennst in uns denn jede Regung vom Verstand, die dagegen rebelliert und sagt, ja, nee, das ist zu einfach, das ist zu was auch immer das sein soll. Ich wünsche mir, dass vor deiner Herrlichkeit, vor deiner Realität, dass alles zerbricht, dass sich erhebt gegen das, dich zu sehen, gegen die Erkenntnis von dir. Dass jedes Bollwerk einstürzt, das uns die Freude rauben will an deiner Errettung, an dem, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ja, Vater, öffne die Augen von unserem Herzen, um zu sehen, um zu erkennen, um zu genießen. Ich danke dir, du bist so, so gut zu uns. Ich danke dir für den Tag, ich danke dir für die Gemeinschaft heute miteinander. Ich danke, dass du hier mitten unter uns bist. Ich danke, dass du dich freust an deinen Kindern. Ich danke, dass du deine Kinder so liebst, wie du Jesus selber geliebt hast. Das sagt dein Wort. Wir sind geliebt von dir. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du so, so gut bist. Amen.